Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Carsten Spitzer. Ich leite die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Rostock, habe hier auch den Lehrstuhl für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Rostock seit mittlerweile 5 Jahren und bin ein Teilprojektleiter in diesem Forschungsverbund zu den gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht und freue mich jetzt, mit Ihnen diesen Podcast machen zu dürfen.
Lieber Herr Spitzer, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen hier in Rostock an der Klinik sein darf, um mit Ihnen die 60. Folge des Podcasts Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung aufzunehmen. Das war eigentlich gar kein Zufall, dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe, weil wir haben die erste Staffel unserer DDR-Aufarbeitungspodcast schon im letzten Sommer aufgenommen und in der Dokumentations- und Gedenkstätte der Stasi-Haftanstalt in Rostock ist mir damals ein Flugblatt oder ein Flyer in die Hand gefallen, das auf dieses Projekt gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht, ein Verbundprojekt der Universitäten in Jena, Leipzig, Magdeburg und Rostock, aufmerksam gemacht hat. Und diesen Flyer, den habe ich ganz, ganz lange einfach in der Ecke liegen lassen, nicht weiter beachtet. Als dann die nächste Reise nach Rostock anstand, jetzt in diesem Sommer 2024, habe ich mich daran erinnert und habe gesehen, dass ganz aktuell in diesem Jahr sogar ein Buch veröffentlicht wurde, das auch dieses Verbundprojekt vorstellt. Auch das Buch im Psychosozialverlag, jetzt erschienen im Frühjahr 2024, hat auch den Titel Gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht. Vielleicht als Einstiegsfrage, was erwartet die Leserin und den Leser in diesem Buch?
Ja, in diesem Buch geben wir einen aus unserer Sicht gleichermaßen konzisen wie detaillierten Überblick genau zu diesem Verbundprojekt, das im Grunde Work in Progress ist. Der Verbund wurde 3 Jahre lang gefördert. Die erste Förderperiode ist jetzt am 30. Juni diesen Jahres ausgelaufen. Wir haben aber mit sehr viel Unterstützung aus der Politik, aber auch von unserem Beirat das Glück gehabt, dass wir jetzt noch eine einjährige Förderung für ein Folgeprojekt kriegen, bei dem es darum geht, dass die Erkenntnisse und Ergebnisse aus der ersten Projektphase tatsächlich, wenn Sie so wollen, gesellschaftlich umgesetzt und implementiert werden. Es geht also jetzt in dem Folgeprojekt weniger um konkrete wissenschaftliche Fragestellungen, als vielmehr darum, wie können wir die Erkenntnisse und Ergebnisse tatsächlich, ich sage es jetzt mal salopp, auf die Straße kriegen, damit es eben nicht eine Elfenbeinwissenschaft bleibt, sondern die Erkenntnisse auch tatsächlich sowohl für die Betroffenen als auch für alle Berufsgruppen, die in irgendeiner Weise mit diesen Menschen zu tun haben, vielleicht hilfreich sein können. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Verbundprojekt selber. Sie hatten es ja schon angedeutet, 4 Standorte in den 9 Bundesländern. In jedem Standort gibt es 3 Teilprojekte, die auch so ein bisschen die jeweiligen Schwerpunkte der Lehrstuhlinhaber und der beteiligten Projektleiter widerspiegeln. Also die Kollegen in Leipzig zum Beispiel, da ist der Projektleiter mein geschätzter Kollege Professor Georg Schomerus, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, der sich schon unabhängig jetzt von diesem Projekt intensiv mit Stigmaforschung, insbesondere bei psychisch Kranken natürlich, beschäftigt hat und diesen Aspekt der Stigmaforschung jetzt überträgt auf Opfer, Wahrnehmung in der Gesellschaft, Wahrnehmung von Berufsgruppen. Wir hier in Rostock haben uns mit 2 Teilprojekten beziehungsweise auch mit 3 Teilprojekten natürlich daran beteiligt, die inhaltlich 2 Themen abfassen, nämlich zum einen das sogenannte Zersetzungsopfer und einen anderen Schwerpunkt haben wir im Bereich des sogenannten Staats- oder Zwangsdoping. Also da haben wir uns mit ehemaligen DDR-Leistungssportlern beschäftigt, die als Minderjährige zwangsgedopt wurden.
Vielen Dank. Wir haben im Vorgespräch uns darauf geeinigt, dass wir mit dem etwas schwierigeren Thema vielleicht anfangen, und zwar mit dem Thema Zersetzung. Das ist auch ein Thema, wo die Konrad-Adenauer-Stiftung schon seit vielen Jahren zu arbeitet, auch publiziert. Was war die Stasi zum Beispiel? Da gibt es auch Beiträge auch von meinem geschätzten Kollegen Carsten Dümmel aus der Opferperspektive auch geschrieben. Ihre Studie, die in dem Buch veröffentlicht wurde, heißt Spätfolgen von Zersetzungsmaßnahmen durch das Ministerium für Staatssicherheit. Das wirft bei mir direkt 2 Fragen auf. Erstmal aus Ihrer medizinischen Perspektive, was sind Spätfolgen? Und das Zweite, was bedeutet eigentlich Zersetzung? Mhm.
Fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an, die jetzt auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten gar nicht so eindeutig zu beantworten ist, wie es vielleicht vordergründig scheint. Also man kann jetzt nicht sagen, die Spätfolge beginnt ab Jahr 10 nach dem Trauma oder was auch immer die schädigende Maßnahme war, über die man spricht. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin sowohl Facharzt für Psychiatrie als auch Facharzt für psychosomatische Medizin, aber natürlich für den Erwachsenenbereich. Das heißt, ich beschäftige mich primär natürlich mit erwachsenen Patienten, also ab 18 bis Mitte, Ende 80 werden bei uns in der Klinik behandelt. Bin aber von der theoretischen Ausrichtung her psychodynamisch orientiert. Und dieses Theoriegebäude geht ja davon aus, dass insbesondere die ersten 3 Lebensjahre für uns als Menschen völlig unabhängig von Krankheit oder Gesundheit sehr prägend ist. Also die frühen Beziehungserfahrungen. Und ein Forschungsschwerpunkt, den ich auch habe, sind eben die sowohl körperlichen als auch psychischen Folgen von biografisch frühen Traumatisierungen. Also auch völlig unabhängig von irgendwelchen politischen oder zeithistorischen Hintergründen. Also ganz konkret geht es um so Dinge wie sexuellen Missbrauch, körperliche Vernachlässigung, emotionale Vernachlässigung und so weiter. Und aus dieser Perspektive betrachtet, und das ist nicht nur eine Forschung, die ich vertrete, sondern da gibt es mittlerweile sehr viel Evidenz für, liegt sehr nahe, dass sowohl körperliche Erkrankungen als auch natürlich psychische Störungen im Grunde einen sehr langen Vorlauf haben. Also man kann das am Beispiel der Arteriosklerose, also Volksmund vielleicht Verkalkung der Gefäße, nachweisen. Das ist keine Sache, die kommt jetzt wie eine Entzündung mit einer Inkubationszeit von 5 Tagen, sondern wenn Sie so wollen, haben unsere Gefäße auch so etwas wie eine Biografie. Und da sind eben auch frühe Schädigungen ganz wichtig und man sieht die Folgen teilweise erst nach 20, 30, 40 Jahren. Und so würde ich jetzt einmal Spätfolge definieren, ohne jetzt klar sagen zu können, das ist definiert mit 5 Jahre, 10 Jahre oder sonst etwas. Ja. Und beim Thema Zersetzung muss man ganz klar sagen, mit dem Ende der DDR, wo auch immer man das jetzt historisch verortet, ist ganz klar, dass wir aus der heutigen Perspektive sicherlich von Langzeitfolgen sprechen können. Zu Ihrer zweiten Frage, was ist Zersetzung? Da sind Sie als Historiker wahrscheinlich ohnehin der viel Versiertere, um darauf eine Antwort zu geben. Wenn man es jetzt sehr formal macht, könnte man sagen, das sind Maßnahmen, die die Staatssicherheit angewandt hat, die in der Richtlinie 176 letztendlich niedergelegt worden sind. Im weitesten Sinne geht es darum, über psychologische Maßnahmen die Leute unter Druck zu setzen, Selbstvertrauen zu untergraben, im Hinblick auf Gruppenprozesse Misstrauen zu sehen, um diese Gruppen zu zersplittern. Der Begriff ist aber leider nicht so einheitlich definiert, wie man es gerne als Wissenschaftler hätte, sondern die Übergänge zur nicht strafrechtlichen Repression sind fließend und bei vielen Betroffenen ist eben überhaupt nicht dokumentiert, dass die Richtlinie 176 angewandt wurde, obwohl das, was die Betroffenen berichten, was sich auch aus den Unterlagen rekonstruieren lässt, sehr klar davon auszugehen ist, dass die Richtlinie angewandt wurde.
Das hat mich eigentlich am meisten überrascht jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch, dass die Stasi-Akten zum Teil vernichtet wurden. Das ist ja bekannt. Ich war aber eigentlich immer davon ausgegangen, dass wenn die Akten noch da sind, dass da wirklich auch dann jedes Detail erfasst ist. Wie erklären Sie sich, dass diese Richtlinie 176 und diese Zersetzungsmaßnahmen, die ja teilweise total profan waren, dass in der Wohnung irgendwelche Dinge umgestellt wurden und so weiter, dass diese Dinge dann nicht genauestens auch dokumentiert wurden von Seiten der Staatssicherheit? Mhm.
Also wie Sie sagen, ein Aspekt ist natürlich, dass Aktenmaterial vernichtet wurde. Ja, im Zuge des Wiedervereinigungsprozesses ist ja da leider sehr viel verloren gegangen, was auch jetzt sowohl für die historische als auch für unsere Forschung sehr wichtig gewesen wäre auch. Hinzu kommt, ohne dass ich da jetzt Experte wäre, mein Eindruck aber ist, dass möglicherweise durchaus so etwas wie ein Unrechtsbewusstsein auf Seiten der, ich nenne sie jetzt mal etwas salopp, der Täter vielleicht auch war, dass es durchaus darum ging, auch das, was man tatsächlich Übles angerichtet hat, nicht so detailliert zu dokumentieren. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das ein durchaus wichtiger Aspekt gewesen ist. Und dann ist es natürlich so, dass gerade in diesem Bereich die Grauzone besonders groß ist. Also ab wann fängt Zersetzung an, ab wann beginnt nicht strafrechtliche Repression, und da sind die Übergänge sicherlich wesentlich fließender, als man das zum Beispiel bei einer Inhaftierung eines politisch Oppositionellen sagen kann. Da ist ganz klar, der wird dann eben verhaftet, der kommt in U-Haft, dann kann man historisch einigermaßen sicher nachweisen, wann wurde der möglicherweise in ein reguläres Gefängnis überstellt. Das lässt sich eben bei Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen nicht so klar sagen, und da sind eben auch die Akten teilweise sehr ungenau.
Sie haben eigentlich ein recht bitteres Resümee am Ende des Beitrags veröffentlicht. Ein Resümee würde ich gerne zitieren. Und zwar schreiben Sie, dass von den Studienteilnehmern zu Recht kritisiert wird, dass die wissenschaftliche Untersuchung zu den Langzeitfolgen erst nach über 30 Jahren nach der Wiedervereinigung durchgeführt wird. Warum war das aus der Perspektive der Studienteilnehmer ein Problem?
Unsere Erfahrung gerade mit den Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen ist, dass das insofern eine besondere Betroffenengruppe ist, als die wenig Lobby haben. Wir haben ja auch die Betroffenen von Staatsdoping untersucht, die deutlich besser untereinander vernetzt sind, die eine deutlich bessere Lobby haben, zum Beispiel auch über den Dopingopferhilfeverein e.V. in Berlin, mit denen wir auch kooperiert haben. Die Betroffenen von Haft sind, ohne dass wir die jetzt konkret untersucht haben, aber unserer Erfahrung nach auch deutlich besser vernetzt über Selbsthilfegruppen, über Betroffenengruppen, über die Gedenkstätten zum Beispiel. Und das ist eben bei den Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen überhaupt nicht der Fall. Und das hat sich dann unter anderem daran festgemacht, dass wir eine deutlich höhere Zahl an Studienteilnehmern gewinnen wollten, als es uns letztendlich möglich war. Und man kann es vielleicht auch ein bisschen zynisch so formulieren, dass in gewisser Weise die Zersetzung in Anführungsstrichen wirklich erfolgreich war.
Vielleicht können Sie da doch mal eine Zahl nennen. Wie viele Studienteilnehmer haben Sie gewonnen und was wäre Ihrer Meinung nach eine wünschenswerte Größenordnung?
Also wir haben jetzt 60 Betroffene untersuchen können. Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass wir eher eine niedrige dreistellige Zahl gewinnen könnten. Also schön wäre gewesen, wenn wir 150 oder 200 hätten gewinnen können. Das ist uns leider nicht gelungen. Auch da kann man verschiedenste Gründe anführen, warum das nicht so passiert ist. Ich glaube, das hat einen Teil mit den Betroffenen natürlich selber zu tun, die sich auch teilweise sehr schwer damit getan haben, sich tatsächlich diesem Teil ihrer Geschichte nochmal zu stellen und sich mit dieser auch doch sehr bitteren Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere, den wir angefragt haben, das vielleicht so erlebt hat wie ein Wiederaufreißen alter Wunden. Dann war ein weiteres Problem, dass wir natürlich aus methodischen Gründen gesagt haben, dass die Betroffenen nicht inhaftiert gewesen sein sollten. Und da gibt es einen großen Überschneidungsbereich, weil natürlich viele politisch Oppositionelle, die inhaftiert waren, im Anschluss an die Haft durchaus weiter überwacht wurden und zum Teil auch zersetzt wurden. Hätten wir die mit einbezogen, hätten wir aber natürlich nicht auseinanderhalten können, was ist Haftfolge, was ist Zersetzungsfolge. Das war sozusagen ist ein methodisches Problem. Und dann muss man aber auch ganz klar sagen, zeigt sich über die verschiedenen neuen Bundesländer hinweg, dass auch da sehr unterschiedliche Haltungen sowohl bei den Gerichten als auch bei entsprechenden Behörden, zum Beispiel den Landesbeauftragten für die Aufarbeitung von SED-Unrecht, unterschiedliche Erfahrungen damit sind. Wie ist das mit Rehabilitierung? Wie sehr wird sich dafür eingesetzt auch? Und hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir mit unserer ehemaligen Landesbeauftragten und dem aktuellen Landesbeauftragten sehr engagierte Mitstreiter für dieses Projekt gehabt. Das war eben auch überhaupt ein Grund, warum wir uns dieser Thematik gewidmet haben, weil wir wussten, dass wir da auch tatsächlich nochmal Rückhalt haben.
Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir von einer vier- bis fünfstelligen Zahl von Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen sprechen, dass wir da auch nach, ich glaube vor 25 Jahren ist man schon von dieser ungefähren Zahl ausgegangen. Warum haben wir jetzt nach 25 Jahren Forschung noch keine besseren oder genaueren Daten?
Mhm. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass die Stasi selber Akten vernichtet hat. Also im Grunde lässt sich historisch nicht gut aufarbeiten, wie ist es denn eigentlich mit den Zahlen. Dann ist es sicherlich so, dass viele tatsächlich auch von Zersetzungsmaßnahmen betroffen waren, ohne dass das dokumentiert wurde, sodass also auch da wieder ein deutlicher Graubereich festzustellen ist auch. Und ich glaube, es hat eben auch was damit zu tun, dass natürlich diese betroffenen Gruppe nicht so eine große Lobby hat und deswegen sich wahrscheinlich auch tatsächlich keiner die Mühe macht, da mal etwas genauer hinzugucken. Ich kann es letztendlich natürlich aus einer historischen oder soziologischen Perspektive überhaupt nicht beurteilen, könnte mir aber vorstellen, dass das in Anführungsstrichen auch eine undankbare Opfergruppe ist, weil eben so viel, sagen wir mal, im Vagen und Ungefähren bleibt. Und das ist natürlich für den Wissenschaftler immer vergleichsweise unbefriedigend.
Ein Zitat, was Sie auch noch Ende des Beitrags zur Zersetzungsthematik bringen, hat mich auch sehr erschrocken. Und zwar schreiben Sie, dass alle Betroffenen, die an der Studie bislang teilgenommen haben, bemängeln, dass die Rehabilitierungen beziehungsweise die Verfahren teilweise erst 10 Jahre nach der Antragstellung abgeschlossen worden sind. Das ist natürlich auch gerade für Leute, die auch leidend sind, nach wie vor gesundheitlich angeschlagen sind, sind 10 Jahre ja eine extrem lange Zeit. Wie erklären Sie sich das, dass diese Verfahren zur Rehabilitierung so viel Zeit in Anspruch nehmen? Und glauben Sie, dass man da die Dinge beschleunigen könnte?
Also prinzipiell könnte man das natürlich sehr wohl beschleunigen. Ich glaube, die Gründe sind außerordentlich vielfältig und komplex und ich will da auch keinem zu nahe treten, habe aber den Eindruck, dass bei den Gerichten teilweise eine gewisse Unkenntnis der historischen Hintergründe besteht, dass natürlich ein Richter auch in der Situation ist, die Dinge aus seiner juristischen Perspektive sauber abzuarbeiten. Und es ist natürlich so, dass es dann immer um die Frage des Beweises geht. Und wenn zum Beispiel die Stasi-Akten nicht vorhanden sind oder in vorhandenen Stasi-Akten nicht dokumentiert ist, dass die Richtlinie 176 angewandt wurde, dann ist möglicherweise aus einer juristischen Perspektive fraglich, ob überhaupt eine Schädigung in diesem Sinne stattgefunden hat.
Sie hatten vorhin schon angesprochen, dass Menschen vielleicht auch lieber nicht an der Studie teilgenommen haben, aus Angst, dass alte Wunden wieder aufgerissen werden könnten. Man spricht, glaube ich, in der Fachsprache von Retraumatisierung, ist das richtig? Und wie haben Sie das ausgeschlossen im Verlauf der 3-jährigen Befragung? Mhm.
Also das ist, sagen wir mal, in unserem Jargon durchaus üblich, da von Retraumatisierung zu sprechen. Ich persönlich tue mich ein bisschen schwer mit diesem Begriff der Retraumatisierung, weil das aus meiner Sicht im Grunde das initiale Trauma ein bisschen relativiert, was nicht korrekt ist. Also das, was da passiert, ist teilweise außerordentlich unschön. Und das, was uns Betroffene sowohl im Rahmen dieser Studie, aber was ich auch von Patienten weiß, berichten, was im Rahmen von Begutachtungsprozessen stattfindet, ist wirklich, muss man sagen, teilweise menschenverachtend, wie da mit den Betroffenen umgegangen wird. Und insofern, glaube ich, kann man da durchaus von einer erneuten Traumatisierung sprechen. Ob es wirklich eine Retraumatisierung ist, darüber kann man, glaube ich, lange streiten. Wir sind natürlich damit sensibel umgegangen. Die Kolleginnen, die dieses Projekt dann konkret verantwortet haben, sind im Vorfeld natürlich geschult worden, sind Psychologinnen mit entsprechender Erfahrung im Bereich der Traumatherapie beziehungsweise im Umgang mit traumatisierten Menschen. Natürlich ist die Studie von der hiesigen Ethikkommission genehmigt worden. Natürlich gab es im Vorfeld eine ausführliche Aufklärung und die Teilnahme an der Studie war freiwillig. Und das macht es natürlich auch nochmal unter methodischen Gesichtspunkten schwierig zu sagen, wie sehr unsere Ergebnisse und Erkenntnisse tatsächlich übertragbar sind oder wie spezifisch die für die Population ist, die wir untersucht haben.
Von den Studienteilnehmern, mit denen Sie Kontakt hatten, wie ist bei den Menschen im Verlauf der Studie das Thema vielleicht auch nochmal neu tatsächlich bewertet worden, weil man hat ja eine ganz andere Fragestellung, die weit über das Individuelle eigentlich hinausgeht, sondern auch nochmal das DDR-systemische, unrechtsstaatliche sozusagen in den Blick nimmt. Sie, das finde ich auch sehr gut an Ihrer Veröffentlichung, dass Sie das auch historisch, politisch sehr gut einordnen, das Ganze. Das kann man ja jetzt nicht unbedingt bei jedem, der an der Studie teilgenommen hat, voraussetzen, dass man auch gerade 30, 35 Jahre später immer noch sozusagen diese alltägliche Unrechtserfahrung immer noch so präsent hat. Wie haben Sie das erlebt in den Gesprächen mit den Studienteilnehmern? Wie präsent ist auch 35 Jahre später noch das DDR-Unrecht aufgrund der vielleicht auch eigenen gesundheitlichen Schädigungen?
Das ist natürlich eine sehr gute, aber auch nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Es gab Studienteilnehmer, bei denen hatten wir den Eindruck, dass es sehr präsent ist. Das im Grunde das gesamte Erleben bis heute prägt, äußert sich dann zum Beispiel über besonderes Misstrauen, ja, in staatliche Institutionen, in die Repräsentanten dieser Institutionen. Und das sind wir ja sowohl als Wissenschaftler, aber die Erfahrung mache ich natürlich auch in meiner klinischen Arbeit als Arzt, dass ich natürlich durchaus Repräsentant des sogenannten Systems bin, was auch immer das sein mag, aber aus der Sicht der Betroffenen ist es eben so. Dann gab es aber auch durchaus Probanden, die es vielleicht gar nicht bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Arten, Dinge zu erleben, unbedingt mit ihrem Trauma oder mit ihrer Unrechtserfahrung in Verbindung gebracht haben, man aber trotzdem dieses Misstrauen sehr deutlich gespürt hat im Kontakt. Und für die war das, glaube ich, auch durchaus immer mal, zumindest teilweise, erkenntnisreich, diese Zusammenhänge über unsere Studie und über diese Herangehensweise nochmal herzustellen.
Gibt es sowas, Sie haben schon gesagt, wie unterschiedlich die Studienteilnehmer waren, aber gibt es so eine Art Prototyp, wo man sagen könnte, okay, da sind so viele Zersetzungsmaßnahmen angewendet worden, dass das eine zweifelsfreie Geschichte ist und hier kann man das auch belegen, weil diese Zersetzungsmaßnahmen liefen ja oft über viele, viele Jahre. Sie haben gesagt, selbst nach der Stasi-Haft Entlassung wurden die teilweise fortgesetzt. Gab es solche Fälle, wo Sie sagen würden, wow, das hat Sie auch überrascht, wie stark auch einzelne Menschen tatsächlich da durch Zersetzungsmaßnahmen auch tatsächlich kaputt gemacht wurden?
Also das auf jeden Fall, die Härte bis Brutalität, mit der da teilweise die Zersetzungsmaßnahmen durchgeführt wurden, ist immer wieder erschreckend. Und in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik sind wir natürlich auch auf Fallbeispiele in Anführungsstrichen gestoßen. Da haben sich die Betroffenen am Ende suizidiert. Die konnten wir also natürlich auch gar nicht mehr untersuchen, aber dafür gibt es vielfältige Hinweise, dass es natürlich auch von der Stasi in gewisser Weise sehenden Auges in Kauf genommen wurde, dass Betroffene von Zersetzungsmaßnahmen am Ende durch einen Suizid verstorben sind auch. Auch da würde ich gerne nochmal ergänzen, die Stichprobe der Betroffenen, die wir untersucht haben, ist natürlich sehr, sehr heterogen, auch im Hinblick darauf, was eigentlich der Anlass und die Ursache war, warum die Betroffenen in das Auge sozusagen der Stasi geraten sind oder in den Blick der Stasi geraten sind, um dann anschließend eben das Pech zu haben, zersetzt zu werden. Natürlich gab es klar politisch Oppositionelle, aber das war nicht der einzige Grund, sondern es gab auch, sagen wir mal, das, was da mit dem Begriff, mit dem asozialen Paragraphen gefasst wurde, also wenn man zum Beispiel nicht zur Wahl gegangen ist und das nicht unbedingt aus politischem Widerstand heraus gemacht hat, sondern aus anderen Gründen oder weil man in seinem Betrieb möglicherweise durch unliebsames Verhalten aufgefallen ist. Das waren ja alles Anlässe, um schon ins Visier der Stasi geraten zu können auch. Und das macht natürlich auch im Hinblick auf die Verarbeitung dessen, was einem dann widerfährt, einen riesengroßen Unterschied. Also wenn man als klar politisch Oppositioneller eben entsprechende Arbeit leistet oder auch weiß, durch das kirchliche Engagement gerate ich möglicherweise in den Blick der Stasi, dass das natürlich im Hinblick auf die Verarbeitung oder auch, sagen wir mal, die Antizipation dessen, was einem dann passieren könnte, was ganz anderes, als wenn man da eher, ich sag jetzt mal, in gewisser Weise zufällig reingerät.
Welche Methoden der Zersetzung sind aus Ihrer Perspektive für die Studienteilnehmer besonders schädlich gewesen? Mhm. Es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge bis hin zur, sagen wir mal, Karriereverweigerung. Das war ja auch sehr breit in der DDR, dass bestimmte Personen bestimmte Fächer nicht studieren durften und solche Geschichten. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse, welche Methoden für die Menschen besonders hart waren?
Mhm. Ich glaube, da ist es wichtig, nochmal zu differenzieren, dass es einmal ein Bemühen darum gab, Gruppen, nehmen wir das Beispiel einer Jugendgruppe in der Kirche, die vielleicht auch durch ihr Auftreten und ihr Verhalten als potenziell oppositionell galt. Und es gab natürlich einzelne Betroffene auch. Wenn wir uns jetzt mal die Gruppe angucken, ist, glaube ich, das Schlimmste, was da gemacht wurde, dass auf die unterschiedlichsten Methoden einfach Vertrauen zwischen den Gruppenmitgliedern zerstört wurde. Über fingierte Briefe, über Fotomontagen, die die Leute in verwerflichen Situationen zeigten, möglicherweise mit dem Feind, gegen den man gemeinsam agierte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dann diese Gruppe zersplittert wurde, dass die Einzelnen zunehmend isoliert wurden und dieses, ich nenne es jetzt mal, Hereintreiben in die Isolation war für viele Betroffene das Schlimmste, was sie berichtet haben. Und das war unser Eindruck, zeigt sich eben teilweise bis heute. Die Leute sind im Vergleich zu anderen Menschen sozial eher isoliert, haben keinen ausgeprägten Freundeskreis, haben wenig Kontakt zur Familie, wohnen teilweise auch sehr einsam. Also das war schon interessant, das dann auch tatsächlich so unmittelbar vor Augen zu sehen, wo und wie die Betroffenen dann auch tatsächlich leben. Und wir führen das zumindest unter anderem eben darauf zurück, dass diese Isolation, dieses Einzelgängertum ein Ergebnis schon dieser Zersetzungsmaßnahmen ist. Bei den einzelnen Betroffenen, glaube ich, würde ich den Schwerpunkt noch mal ein bisschen anders setzen. Da ging es nämlich darum, die wurden sozusagen an sich selber irre gemacht, um es mal etwas salopp zu formulieren, indem dann zum Beispiel in ihrer Abwesenheit es dann eben Hausbesuche gab, Wohnungsbesuche gab und dann nur wirklich minimalste Dinge verändert wurden und die Leute so ein Unheimlichkeitsgefühl, so ein latentes Bedrohungsgefühl erlebt haben und selber gesagt haben, habe ich das gemacht? War ich doch gar nicht? Ich mache es doch eigentlich ganz anders. Und das natürlich auch in wirklich dramatischer Art und Weise den Glauben an sich selber erschüttern kann.
Das ist eigentlich ein Thema, was mich auch am meisten überrascht hat, weil ganz ehrlich, wenn jetzt bei mir der Tee plötzlich an einer anderen Ecke steht, dann denke ich auch, okay, warum steht der Tee da? Aber ich denke nicht, oh, ich verliere langsam den Verstand oder so. Ist das auch aufgrund der langen Zeitdauer dieser Zersetzungsmaßnahmen, ist es damit zu erklären, dass die Menschen dadurch nicht nur verunsichert wurden oder über sich selbst gelacht haben, sondern tatsächlich auch gesundheitlich geschädigt werden konnten?
Also zum ersten Mal ist ja klar, das ist nicht nur eine einmalige Maßnahme, ja, sondern wenn Ihnen da jede Woche so ein Ding passiert, ja, oder möglicherweise sogar noch viel häufiger und noch andere Maßnahmen dazukommen, dann kriegt das natürlich eine Massivität, die jetzt, sagen wir mal, durch normale Alltagsvergesslichkeit nicht gut zu erklären ist. Ja. Also es führt zu so einer latenten Verunsicherung, die sich immer weiter steigert. Und ich glaube, das ist das, was natürlich am Ende dann auch im Grunde das krankmachende Potenzial ausmacht, dass man sich im Grunde beobachtet und verfolgt fühlt, ohne das tatsächlich dingfest machen zu können.
42% der Studienteilnehmer fühlen sich auch nach 35 Jahren noch sehr belastet. Was bedeutet das für Sie und Ihre aktuelle Arbeit?
Das sind natürlich auch durchaus potenzielle Patienten, die wir sowohl ambulant als auch in unserem stationären Bereich hier sehen können auch. Aber auch da muss man sagen, tun sich die Betroffenen außerordentlich schwer, Hilfe zu suchen, weil sie uns natürlich auch mit dem jetzigen System in Verbindung bringen und da eben große Vorbehalte bis Misstrauen bestehen auch. Deswegen ist es aus meiner Perspektive ganz wichtig, natürlich solche Dinge auch bei der Begegnung mit Patienten durchaus im Hinterkopf zu haben, gegebenenfalls aktiv zu erfragen, denn häufig berichten die Betroffenen das nicht spontan. Sie bringen ja häufig auch ihre Symptomatik gar nicht mit dem in Verbindung, was ihnen als SED-Unrecht widerfahren ist.
Die Staatssicherheit war ein Riesenapparat, hatte einen riesen hauptberuflichen Apparat, aber man spricht auch von rund 1 Million inoffizieller Mitarbeiter, also auch Menschen, die das praktisch ehrenamtlich gemacht haben und auch aus der Familie waren, aus dem Freundeskreis, aus dem Kollegenkreis. Wie wichtig war dieses IM-System für die Zersetzungsmaßnahmen?
Ach, das ist natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Im Grunde ist es, sind die Zersetzungsmaßnahmen im Wesentlichen über die IMs natürlich vermittelt worden. Auch natürlich gab es auch hauptamtliche IMs, die das in gewisser Weise mit angewandt haben. Auch die blieben aber erfahrungsgemäß eher im Hintergrund, sondern es war eben das Entscheidende und das ist dann natürlich psychologisch nochmal besonders perfide, dass es Menschen waren, denen man bisher vertraut hat, die damit einbezogen wurden. Auch gerade wenn es darum ging, gelingen, eben Gruppen zu zersplittern. In der Auseinandersetzung mit unseren Freunden, die eben eine DDR-Sozialisation haben, teilweise eben auch Historikern, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, sprechen wir immer wieder darüber, dass natürlich denjenigen, die, sagen wir mal, diesbezüglich ein bisschen besser informiert waren, eigentlich immer klar war, in einer Gruppe von Menschen muss man damit rechnen, dass mindestens einer ein IM ist. Und dementsprechend haben sich die Betroffenen natürlich auch verhalten. Im geschützten Rahmen, wenn es zum Beispiel darum ging, politisch aktiv zu sein oder gemeinsam sich kirchlich zu engagieren, ist man davon natürlich nicht ausgegangen.
Wenn ich jetzt Studienteilnehmer wäre und hätte meine Stasi-Akte noch gar nicht gesehen, würden Sie mir raten, meine Sorgen diesbezüglich zu überwinden und mich auch diesem Thema zu stellen?
Auch da kann ich Ihnen keine klare Ja- oder Nein-Antwort geben, sondern ich würde mir tatsächlich erst einmal versuchen, ein Bild von Ihrer jetzigen Situation zu machen und würde mir versuchen, ein Bild darüber zu machen, was eigentlich Ihre Motivation auf der einen Seite, aber vielleicht auch Ihre Sorgen und Bedenken auf der anderen Seite wären, bevor ich Ihnen diesbezüglich einen Rat geben würde. Ich glaube, für manche Betroffenen ist es durchaus hilfreich, weil es hilft, Dinge nochmal nachträglich einzuordnen. Aber ich habe genauso gut Menschen kennengelernt, die gesagt haben, und das war für mich durchaus nachvollziehbar und überzeugend, ich will es eigentlich gar nicht wissen und ich kann gut damit leben, es nicht zu wissen.
Es gibt ja auch in der deutschen Geschichte, auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Schlussstrichdebatten. Befürchten Sie, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das eine Opfergruppe ist mit Tausenden von Opfern, die kaum berücksichtigt werden, die große Schwierigkeiten haben in den Rehabilitationsverfahren. Glauben Sie, dass es auch eine Tendenz dahin gibt, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer so eine Art Schlussstrichdebatte zu führen?
Also als Nicht-Historiker, glaube ich, überblicke ich diese sogenannten Schlussstrichdebatten nicht wirklich im Detail und könnte mir vorstellen, dass das ja auch nicht ganz einheitlich ist, was damit gemeint ist. Aus einer, sagen wir mal, ärztlich-psychotherapeutischen Perspektive gibt es zwei Aspekte, die wichtig sind. Zum einen geht es natürlich darum, das Leid, was dem Betroffenen widerfahren ist, anzuerkennen. Und das ist nicht nur, da geht es nicht nur um eine individuelle Anerkennung eines Gegenübers, der Familie, des Ehepartners, der Kinder, sondern es geht auch um eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung. Deswegen ist auch das Thema der Rehabilitation aus unserer Sicht ein durchaus wichtiges, weil das natürlich auch zu einer gewissen Genesung beitragen kann. Und wir wissen mittlerweile aus der Forschung sehr genau, dass die sowohl individuelle als auch gesamtgesellschaftliche Anerkennung als Opfer ein wichtiger Faktor ist, um die Opferrolle letztendlich zu verlassen. Und das leitet in gewisser Weise über zum zweiten Aspekt, denn das ist therapeutisch völlig unabhängig jetzt vom Thema SED-Unrecht, sondern bei Traumatisierten ganz wichtig, dass es natürlich darum geht, das, was einem widerfahren ist, das, was man erlebt hat, konstruktiv in die eigene Lebensgeschichte einzubetten und auch in die sozusagen Geschichte, die man sich selber über sich erzählt, um dann die Möglichkeit zu haben, nicht in einem Opferstatus zu verharren, sondern eben auch die konstruktiven und vielfältigen Chancen, die es hier gibt, zu nutzen, um da rauszukommen und sein Leben wieder selbstbestimmt und selbstverantwortet gestalten zu können. Und erst dann, glaube ich, ist es möglich, auch so etwas wie zu einer Versöhnung zu kommen. Und diese beiden Aspekte wären aus meiner Sicht wichtig. Wenn das gelänge und das Teil einer Schlussstrichdebatte wäre, könnte ich gut damit leben zu sagen, ja, dann ist vielleicht das auch gut irgendwann. Aber das sind aus meiner Sicht zwei unabdingbare Voraussetzungen, damit man überhaupt über eine Schlussstrichdebatte reden kann. Wenn Schlussstrich bedeutet zu sagen, so 30 Jahre vorbei, jetzt machen wir doch einfach einen Strich, das wäre aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen.
Das sehe ich ganz genauso. Was ich bei diesem Thema sehr spannend finde, wir haben ja viel über die Unrechtsstaatlichkeit in der DDR schon vor 89, aber erst recht natürlich nach 89 durch Menschen vermittelt bekommen, die aktiv in der Opposition gegen das Regime waren, die wir auch namentlich kennen. Und der große Unterschied zu Ihrer Studie ist natürlich, dass Sie die Anonymität wahren. Das finde ich auch natürlich total richtig, weil es extrem sensible persönliche gesundheitliche Fragestellungen sind. Aber wie wichtig ist aus Ihrer Perspektive, dass wir trotzdem auch in der gesamten gesamten Debatte über die Aufarbeitung des DDR-Unrechts auch immer noch mit Menschen offen über ihr Schicksal sprechen können. Gerade in der politischen Bildungsarbeit machen wir das ja, dass wir Leute einladen auf ein Panel. Und ich weiß auch, dass es natürlich unterschiedlich schwer ist. Der eine ist geübt und macht das praktisch regelmäßig als Zeitzeuge. Und für den anderen ist das vielleicht, dass er das erste Mal so eine Erfahrung macht, vor Schülern zu sprechen und so weiter. Glauben Sie, dass es dann Möglichkeiten gibt, Menschen, die das aufgearbeitet haben, diese Zersetzungserfahrungen oder auch andere Unrechtserfahrungen, die Anonymität zu verlassen und auch über ihr eigenes Schicksal sozusagen öffentlich zu berichten? Oder muss man da sagen, nein, das ist ein weiterer Schritt, der für die meisten ihrer Studienteilnehmer dann doch viel zu weit gewagt wäre?
Also auch da gilt natürlich das Prinzip der Freiwilligkeit und natürlich haben meine Mitarbeiterinnen im Rahmen ihrer ganzen Interviews sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie offen und wie bereitwillig Betroffene darüber gesprochen haben. Und es gab natürlich erfreulicherweise auch durchaus die eine oder andere Resonanz aus den Medien auf unsere Studie. Und es ist uns durchaus gelungen, den einen oder anderen Studienteilnehmer zu motivieren, zum Beispiel für ein Interview mit Zeitungen, für Fernsehberichte zur Verfügung zu stehen. Und das geht natürlich nur unter Aufgabe der Anonymität. Das ist ja völlig klar. Aber auch da würde ich ganz klar sagen, nur unter dem Primat der Freiwilligkeit.
Das war nämlich schon eine Überleitungsfrage zu dem zweiten Thema, das Sie bearbeitet haben in dem Projekt. Die Überschrift ist sehr krass. Ein Zitat der Studienteilnehmerin: Ich wollte diesen Scheißsport nicht machen. Zitat Ende. Die Fallgeschichte einer ehemaligen DDR-Leistungssportlerin und eines heutigen DDR-Doping-Opfers. Dazu vielleicht als Einstiegsfrage, es geht bei dieser Studie um das Thema Staatsdoping und DDR-Leistungssport. Warum hat Sie dieses Thema besonders gereizt?
Wir haben ja, wie ich schon eben angedeutet habe, langjährig sehr gute Kontakte zu der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der ESED-Diktatur hier in Mecklenburg-Vorpommern, die inzwischen nicht mehr im Amt ist und von ihrem Stellvertreter beerbt wurde auch, den wir natürlich auch lange kennen und auch gute Kooperationen pflegen. Und die haben einen Beratungsschwerpunkt hier diesbezüglich gehabt. Eine Mitarbeiterin, die inzwischen leider auch nicht mehr bei der Behörde tätig ist, war besonders firm, hat sich da sehr auch historisch tief eingegraben in diese Thematik und haben vielfältige Beratungen gemacht, haben vielfältige Opferentschädigungen begleitet auch. Und das war eben ein Anlass zu sagen, wir widmen uns diesem Thema auch nochmal.
Churchill hat gesagt, no sports, man zitiert auch manchmal, Sport ist Mord. Was ist der Unterschied zwischen einem repressiven Regime wie dem DDR-Regime, das Leistungssportler drillt, und sagen wir mal dem normalen Leistungssport?
Mhm. Ich glaube, und das gilt natürlich nicht nur für die DDR, das sieht man ja bis heute zum Beispiel an Russland oder insbesondere an China aktuell auch. Der Sport war natürlich in autoritären, repressiven Systemen ideologisch sehr viel mehr besetzt, als das vielleicht in freiheitlich-demokratischen Staaten der Fall ist. Auch da kann man natürlich sagen, ist Sport natürlich auch immer Politik. Aber ich glaube, das kann man durchaus sagen, dass das gerade in der DDR besonders war. Man sprach ja dann eben auch von den Diplomaten in Trainingsanzügen. Und es galt natürlich auch über den Sport nochmal die ideologische, aber auch sonstige Überlegenheit des DDR-Systems gegenüber der BRD deutlich zu machen. Und das konnte man natürlich in entsprechenden Medaillen spiegeln, unmittelbar für jeden nachvollziehbar machen, dass die DDR im Grunde das bessere und überlegene System ist. Und das hat natürlich für die einzelnen, also für den Sport insgesamt, aber auch für die einzelnen Sportler ganz andere Folgen, als das zum Beispiel in eher freiheitlich-demokratischen Staaten der Fall ist.
Ganz konkret schreiben Sie, es wird davon ausgegangen, dass etwa 10.000 Personen vom unwissentlichen systematischen Doping betroffen waren, wobei vermutet wird, dass 1.000 Sportlerinnen davon schwer geschädigt worden sind. Das ist ja auch wahrscheinlich ein Thema, was in demokratischen Systemen eher selten ist, dass Leute unwissentlich gedopt werden. Kann man das so sagen?
Ich bin jetzt offen gestanden kein Experte zum Thema Doping weltweit und ich kann das nicht gut einschätzen, ab wann tatsächlich von wissentlich und unwissentlich gesprochen ist. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man natürlich als Athlet in einem freiheitlich-demokratischen System ganz andere Möglichkeiten hat, sich dem zu entziehen, sich dem zu widersetzen, dagegen zu opponieren, als das eben im DDR-Regime möglich war auch. Gleichwohl ist natürlich das Thema Doping kein DDR-spezifisches, aber die Art und Weise, wie es eben, ich nenne es jetzt mal, ausgestaltet wurde, war in der DDR schon ein besonderes, denn es wurde ja flächendeckend eingesetzt. Es wurden eben auch gewisserweise Versuche an Nichtleistungssportlern gemacht. Es wurde auch im Breitensport eingesetzt. Und das sind natürlich Dinge, die so sicherlich in einem freiheitlichen System eher nicht passieren würden oder wenn überhaupt nur eben auch da mit der Freiwilligkeit der Betroffenen.
Die Fallgeschichte wurde innerhalb des Forschungsprojektes Biografische Verläufe und Selbstkonstruktion ehemaliger DDR-Leistungssportlerin erhoben und analysiert, welches ein Teilprojekt des länderübergreifenden Forschungsverbundes gesundheitliche Langzeitfolgen von SED-Unrecht darstellt. Im Rahmen dessen wurden mit 14 ehemaligen DDR-Athletinnen autobiografische narrative Interviews durchgeführt. Das ist ja eine sehr kleine Gruppe und Sie hatten bei der Zersetzungsthematik schon auch eine relativ kleine Gruppe. War hier ähnlich wieder die Umstände, dass man eigentlich mehr Interviews durchführen wollte?
Wir haben die Betroffenen von Staatsdoping im Grunde in zwei Teilprojekten untersucht. Dieses Teilprojekt fühlt sich eben einem qualitativen Ansatz, also eher einem soziologischen Ansatz verpflichtet auch. Und da ist es üblich, dass man mit deutlich kleineren Gruppen arbeitet. In dem zweiten Teilprojekt ist es uns gelungen, 100 Sportlerinnen und Sportler zu interviewen. Wir hätten uns auch da natürlich eine höhere Fallzahl gewünscht, aber es ist nicht so, dass, also es war deutlich einfacher, ehemaligen Sportlerinnen und Sportler zu gewinnen für das Projekt, als eben für die Zersetzungsopfer. Die sind in der Regel auch, also wenn man jetzt wirklich das über die Stichprobe hinweg vergleicht, 10 Jahre jünger im Schnitt, die ehemaligen Sportlerinnen und Sportler. Von daher, wie gesagt, ist das jetzt diesem Ansatz geschuldet, der eben sehr qualitativ arbeitet. Und in dem anderen Projekt haben wir deutlich mehr Studienteilnehmer gewinnen können.
Diese Studie bezog sich ja in erster Linie auf das Doping. Wie verbreitet war das Ihrer Meinung nach im DDR-Leistungssport? Wurde da durchgehend gedopt?
Ja. Ich glaube, das kann man so klar und deutlich sagen auch. Was uns bei diesem Teilprojekt nochmal besonders interessiert hat, weil das eben auch von den Kolleginnen der Aufarbeitungsbehörde so berichtet wurde, insbesondere die medizinische Forschung hat sich ja, als das möglich war, und da gab es ja, mein Namensvetter Gisela Spitzer hat sich da ja unter anderem sehr mit beschäftigt, war der Fokus sehr, wenn man so will, auf die Dopingsubstanzen und deren schädigendes Potenzial gerichtet. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Aber zu glauben, dass das einzige krankmachende Potenzial in diesem ganzen System war, ist aus unserer Sicht auch eindeutig, wenn man so will, unterkomplex. Denn die Abhängigkeitsverhältnisse zu Trainern, zu Funktionären, zu Sportärzten war natürlich, also das war im Grunde, also man kann da jetzt lange drüber streiten, aber aus meiner Sicht ist es schon so, dass die Kinder- und Jugendsportschulen, in denen die Betroffenen ja dann häufig eben trainiert haben, zumindest Merkmale der totalen Institution aufgewiesen haben auch. Also das waren in gewisser Weise abgeschlossene Räume, in denen natürlich auch Möglichkeiten der Traumatisierung, der Indoktrination und so weiter stattgefunden haben. Die sind teilweise ja, war deren Peer Group im Grunde ein Spiegel ihrer selbst. Und da waren ja vielfältige Erfahrungen, die dazugehören im Rahmen der Entwicklung, mit ganz anderen Peers überhaupt nicht möglich.
Das Interessante an dieser Studie, die Sie hier auch in der Publikation vorlegen, ist ja, dass die Sportlerin, eine Schwimmerin, selber gar nicht so an dem Sport interessiert war, sondern durch ihr ebenfalls aus Leistungssportlern bestehenden Elternhaus sozusagen mehr oder weniger zu ihrem Glück gezwungen wurde. Und dass das DDR-Sportsystem im Grunde das akzeptiert hat, dass ein Kind nicht intrinsisch motiviert diesen Sport machen wollte, sondern mehr oder weniger aufgrund des Wunsches der Eltern. Ist das eine Ausnahmeerscheinung? Weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das für das Sportsystem sehr erfolgversprechend ist, wenn die Kinder und Jugendlichen eigentlich gar keine Lust haben, diesen Sport auszuüben. Und das wird ja auch in den Interviews, die Sie da zitieren, wird das ja auch immer wieder deutlich, dass sie sich eigentlich durch Krankheit und so weiter immer wieder entzogen hat, diese spezifische Schwimmsportlerin. Eigentlich eine sehr überraschende Studie, finde ich. Wie typisch ist so etwas?
Das kann ich, glaube ich, nicht gut beantworten, denn dafür müssten wir einfach wissen, wie sieht die sogenannte Grundgesamtheit auch, also wie viele waren überhaupt betroffen, bei wie vielen kann man das so und so nachweisen, um da überhaupt sowas wie Prozentangaben zu machen. Was, glaube ich, an dieser Fallgeschichte wirklich nochmal sehr deutlich wird, und das entspricht eben auch der Erfahrung aus den Beratungen und der Begleitung der Behörde, dass das natürlich sehr komplexe Wechselwirkungen waren. Zwischen der eigenen Lebensgeschichte, zwischen dem, was man aus dem Elternhaus mitgebracht hat, was möglicherweise ja auch durchaus an positiven und Vorteilen durch eine Karriere als Spitzensportler in der DDR zu gewinnen war. Man konnte ins Ausland reisen, man hat natürlich Erfahrung gemacht, man wurde in einer bestimmten Weise gesellschaftlich anerkannt. Das sind ja durchaus positive Aspekte, die in den einzelnen Biografien eine wichtige Rolle gespielt haben. Und dass es eben nicht nur das Doping gewesen ist, was die Leute langfristig eben auch kaputt gemacht hat, sondern das sind wirklich ganz komplexe Wechselwirkungen, die da eine Rolle gespielt haben. Deswegen sind wir, und das ist auch eine Anregung eben aus der Behörde der Landesbeauftragten, dass wir jetzt gar nicht mehr von Dopingopfern sprechen, sondern eher von Sportgeschädigten.
Ein Zitat, was mir eigentlich nochmal sehr gut veranschaulicht, wie die DDR selber ihr Sportsystem gesehen hat, auch gerade im ideologischen Kampf, wenn man das so sagen will. Ich zitiere mal aus ihrer Studie: Tatsächlich galt die DDR als eines der führenden Sportländer der Welt. Der Leistungssport stellte den einzigen gesellschaftlichen Bereich in der DDR dar, in dem das als kapitalistisch in Anführungsstrichen verurteilte Konkurrenz- und Leistungsprinzip galt. Mit der politischen Instrumentalisierung verbunden war die Forcierung seiner ideologischen Einfassung durch die kommunistische Erziehung sowie seiner allumfassenden staatlichen Lenkung und Kontrolle durch die SED und die Überwachung durch das Ministerium für Staatssicherheit. Da wären wir wieder bei diesem Thema Staatssicherheit. Inwieweit war das für die Befragten relevant, die Überwachung und Steuerung?
Das haben die, glaube ich, in diesem Sinne gar nicht mitgekriegt, wie wir es jetzt heute rückblickend eben tatsächlich auch erkennen. Also ob die Substanzen dann vom Trainer, vom Sportarzt, von irgendwelchen Funktionären, vom Masseur möglicherweise verabreicht wurden, wer von denen jetzt IM war oder nicht oder möglicherweise sogar offizieller Mitarbeiter, das war, glaube ich, für die Betroffenen rückblickend überhaupt nicht relevant.
Ja, ein zweites Zitat, das ich aber nicht ganz zitiere, sondern nur eine Begrifflichkeit zitieren möchte: der totalitäre Charakter des DDR-Leistungssports. Mhm. Nach diesen Interviews, wie stark hat das die Menschen tatsächlich beschädigt?
Auch da, glaube ich, gibt es sehr unterschiedliche Biografien, Verläufe. Und das ist ja immer die Schwierigkeit bei solchen Studien, wen gewinnt man tatsächlich als Studienteilnehmer? Und unser Ziel war es natürlich, über eine möglichst große Zahl auch Betroffene zu finden, die sagen, im Grunde hat es mir letztendlich gar nichts geschadet oder ich habe möglicherweise davon sogar auch profitiert, sowohl im Hinblick auf meine persönliche Entwicklung als auch das, was ich eben im Leistungssport erleben durfte, wie es mich bis heute geprägt hat. Insofern ist die Frage natürlich schwierig zu beantworten. Gleichwohl kann man ganz klar sagen, dass diejenigen, die wir untersucht haben, es gab nur zwei von den 100 Betroffenen, die wir untersucht haben, bei denen keine psychische Störung über ihre Lebensspanne hinweg vorlag. Und das ist natürlich im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung eine sehr erschreckende Zahl, dass also die allermeisten tatsächlich irgendwann in ihrer bisherigen Geschichte einmal unter einer psychischen Erkrankung gelitten haben. Und das Muster, und das sind ja jetzt im Grunde nur Befunde, die man für die Gesamtgruppe sagen kann, die jetzt für den Einzelfall nicht unbedingt aussagekräftig sind, passen die Erkrankungen schon in gewisser Weise zum Thema Sport, denn wir haben eine wirklich überdurchschnittlich hohe Anzahl von PatientInnen gefunden, bei denen eine sogenannte somatoforme Schmerzstörung vorliegt. Das ist also eine Erkrankung, bei der insbesondere psychische Faktoren dazu führen, dass die Schmerzen chronifizieren. Und wir gehen eben davon aus, dass tatsächlich die immensen Trainingspensen, die Art und Weise, wie dann eben unter Umständen mit Verletzungen, mit Erreichen der Leistungsgrenze umgegangen wurde, dazu geführt hat, dass mithilfe von Substanzen, das müssen jetzt nicht zwingend Dopingsubstanzen gewesen sein, aber zum Beispiel eben Schmerzmittel, die Betroffenen eine nachhaltige Schädigung ihrer Schmerzverarbeitung erfahren haben.
Und seit 1989 wurden die Stasi-Einrichtungen gestürmt und die Stasi musste bis zur deutschen Einheit Akten vernichten und ihre Arbeit, auch Zersetzungsarbeit, einstellen. Die Leistungssportler, schreiben Sie in Ihrem Beitrag, haben diese Wende aber anders als jetzt die klassischen Stasi-Opfer sozusagen erlebt haben. Und zwar schreiben Sie, der Systemwechsel bildete im biografischen Verlauf einen Krisen- und Wendepunkt, welcher von der Betroffenen in diesem Fall als verunsichernd und bedrohlich erlebt worden war. Vielleicht mal allgemein gefragt, wir alle in Westdeutschland ja auch an den Bildschirmen haben ja diesen Umbruch, die Wende 89-90 als extrem positives Ereignis erlebt. Und deshalb bin ich darüber gestolpert, dass Sie schreiben, der Systemwechsel als Krisen- und Wendepunkt. Wie typisch ist das für Menschen, die von diesem System auf die eine oder andere Art und Weise drangsaliert wurden, dass 89, 90 nicht irgendwie plötzlich die Welt toll war, sondern diese Probleme auch gerade im gesundheitlichen Bereich, den Sie ja erforscht haben und erforschen, diese Probleme weiter anhielten.
Ja, zum einen ist es ja so, wenn man sich jetzt vorstellt, man trainiert jahrelang, jetzt als Sportler konkret, auf ein bestimmtes Ziel hin. Denn es gab ja sehr konkrete Vorgaben in Form zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass du eine Medaille bei Olympia XY gewinnen wirst auch. Und darauf wurde natürlich alles fokussiert und ausgerichtet. Wenn dann eben, sagen wir mal, das Ziel war, ab 1990 die Höchstleistungen zu bringen und mit der Wende eben bisherige Strukturen, bisherige Maßnahmen so überhaupt nicht mehr Bestand hatten, war das natürlich für die Betroffenen durchaus ein Krise- und Wendepunkt. Dann war es natürlich auch so, dass viele durch oder einige Verletzungen während des Trainings, tatsächlich auch bei Wettkämpfen, klar war, die werden die Leistungen, die erwartet wurden, nicht mehr so bringen können auch. Und die wurden dann teilweise fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Also abtrainieren, das, was eben üblich ist im Hochleistungssport, hat dann nicht mehr adäquat stattgefunden. Das Doping wurde von jetzt auf gleich eingestellt mit den entsprechenden körperlich-medizinischen, aber eben auch psychologischen Folgen, die sowas haben konnte auch. Gleichzeitig war denen natürlich klar, hier eröffnen sich Möglichkeiten auch, aber gerade in der Umbruchphase war ja vieles völlig unklar. Wie geht es überhaupt weiter? Ich habe jetzt völlig unabhängig von dieser Thematik eine Mitarbeiterin von mir, auch eine Leistungssportlerin, hat erzählt, sie musste dann damals, also die kommt aus Rostock, ist dann nach Leipzig gegangen für ihren Sport und dann hat der Verein, bei dem sie trainierte und bei dem sie in gewisser Weise unter Vertrag war, der musste Insolvenz anmelden. Ja, sodass sie sich ganz neu orientieren musste. Und das war jetzt, wie gesagt, in diesem Beispiel völlig unabhängig von der DDR. Aber das kann man sich natürlich vorstellen, dass das für die Betroffenen eine massive Herausforderung war. Sowohl eine Chance, aber gleichzeitig eben auch durchaus mit dem üblichen Bedrohungspotenzial verbunden war. Wie geht es für mich weiter? Was bedeutet das jetzt? Kriege ich möglicherweise eine Anerkennung dessen, was mir da widerfahren ist?
Am Ende des Beitrags steht ein interessanter Satz. Die Übernahme des sozialen Narrativs eines DDR-Sportopfers mit der entsprechenden Selbstumdeutung durch professionelle Hilfe kann als Bewältigungsversuch verstanden werden. Mhm. Was ist damit gemeint? Mhm.
Frau Bierstedt, die Kollegin, die sich mit diesem Teilprojekt beschäftigt hat, geht natürlich in ihrem Ansatz davon aus, dass im Grunde jeder von uns im Rückblick seine eigene Lebensgeschichte aus der heutigen Perspektive erzählt. Um es mal einigermaßen holzschnittartig versuchen darzustellen auch. Und dass natürlich die Art und Weise, wie jemand nach der Beendigung seiner Karriere auch dann eben in dem neuen System und des geeinten Deutschlands damit umgeht, eine wichtige Rolle spielt für die Bewältigung. Und gerade die Geschichte des Dopingopferhilfevereins zeigt natürlich nochmal sehr deutlich, was dann eben auch für ein gesellschaftliches Engagement bewirken kann, wie eine Lobby für die Betroffenen entstehen kann und dass man sich selber, und vielen war ja gar nicht klar, dass sie gedopt wurden. Also die haben dann auch teilweise erzählt, ja, als ich den Beitrag X gesehen habe, sie hatten es ja auch erzählt, dass sie sich nochmal gestern einen Beitrag angeschaut haben, dass denen erstmal klar wurde, das ist ja meine Geschichte. Und das wissen wir aus der Traumaforschung völlig unabhängig jetzt vom Thema SED-Unrecht. Das berichten zum Beispiel Betroffene, die früher in der katholischen oder auch evangelischen Kirche aktiv waren. Wenn sie sich jetzt zum Beispiel mit den Biografien und Geschichten von sexuell missbrauchten, damals sexuell missbrauchten Opfern beschäftigen, dass ihnen auffällt, mein Gott, das ist ja meine Geschichte. Oder das ist ja meinem Freund Peter damals auch möglicherweise so passiert, dass also dieser Teil der Geschichte lange Zeit überhaupt nicht sozusagen repräsentiert und im Bewusstsein ist. Und das ist natürlich die Art und Weise, wie man dann damit umgeht. Bin ich Opfer? Bin ich Betroffener? Will ich das wissen? Will ich das nicht wissen? Ja, Trainer wurden ja dann auch sicherlich teilweise idealisiert als Elternfiguren. Will ich da überhaupt ran, eben diese Desillusionierung mir und meinem Umfeld zuzumuten?
Wir haben ja nach der deutschen Einheit 1990 im Westen uns auch sehr intensiv mit der DDR-Geschichte auseinandergesetzt. Würden Sie trotzdem sagen, dass es immer noch sozial große Unterschiede gibt, gerade für diese beiden Opfergruppen, über die wir jetzt gesprochen haben, also Stasi-Zersetzungsopfer, DDR-Sportopfer, wie die im Osten Deutschlands und im Westen Deutschlands gesehen wird, hat das heute immer noch auch eine Bedeutung für unseren Umgang mit diesen Opfergruppen, dass wir halt im Osten, hier in Rostock und generell eine andere Sicht auf diese DDR-Vergangenheit und die Unrechtsstaatlichkeit der DDR haben als im Westen, wo wir immer eine gewisse Distanz hatten. Spielt das auch eine Rolle für die Auseinandersetzung heute in so einem Projekt?
Mein Eindruck ist, dass das, was Sie als Distanz in den alten Bundesländern beschreiben, sich darin widerspiegelt, dass die emotionale Beteiligung bei diesen Themen hier in den neuen Bundesländern schon eine höhere ist. Und zwar auf beiden Polen. Also sowohl in der Richtung, wie schlimm es einmal einerseits hier war, aber andererseits auch nach dem Motto, in der DDR war alles nicht schlecht und eben diese berühmte Schlussstrichdebatte, die Sie eben zitiert haben, dass das mit einem höheren, wir würden jetzt technisch sagen, Affektbetrag, also mit einer höheren Emotionalisierung geführt würden, diese Debatten, als ich das so aus den alten Bundesländern erlebe. Aber ich glaube, sowohl in den alten wie in den neuen Bundesländern gibt es da eben auch wirklich zwei Extrempositionen. Also einmal, die sehr das Thema Unrecht, Opfer, Traumatisierung in den Vordergrund stellen und die anderen, die sagen, Schlussstrich, vorbei, Vergangenheit, es war nicht alles schlecht und jetzt reicht's auch mal.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die Opfer selber auch sehr geteilter Meinung, inwieweit die Auseinandersetzung nach 35 Jahren Mauerfall noch relevant ist. Wenn ich Sie aber auch richtig verstanden habe, als Mediziner sind Sie durchaus der Überzeugung, dass das eine sehr wertvolle Arbeit ist.
Eindeutig. Also wie gesagt, die Opfer, das ist nicht so eine homogene Gruppe, wie dieser Begriff nahelegt, sondern auch da finden sich im Grunde alle Spielarten menschlichen Erlebens, menschlichen Verhaltens und der Art und Weise, wie die Dinge eben heute gesehen werden. Als Mediziner ist es, glaube ich, absolut wichtig, da einen differenzierten Blick drauf zu haben, weil die Anerkennung als Opfer, wie schon ausgeführt, was ganz Wichtiges ist, damit die Betroffenen eben tatsächlich auch aus dieser Opferposition herauskommen. Als, sagen wir mal, Mediziner, der natürlich auch den Körper immer mit im Blick hat, ist es einfach so, dass dadurch vielfältige Schäden gesetzt wurden. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben ja auch untersucht, ob sich möglicherweise bestimmte körperliche Erkrankungen bei den Betroffenen häufiger finden als in der Allgemeinbevölkerung. Die Daten sind aber noch nicht abschließend ausgewertet, sodass ich dazu noch gar nichts sagen kann. Bei den Dopingopfern weiß man ganz klar, dass insbesondere Tumoren, aber auch bei den betroffenen Frauen natürlich Veränderungen, ich nenne es jetzt mal mit dem Überbegriff Veränderungen der Weiblichkeit, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben auch. Und das ist natürlich auch teilweise unmittelbar auf die Dopingsubstanzen zurückzuführen. Denn wenn Sie als Frau mit männlichen Geschlechtshormonen gedopt werden, kann man sich natürlich vorstellen, welche Auswirkungen das sowohl kurz- als auch mittel- als auch langfristig haben wird.
Wir sind hier auf dem Klinikgelände der Medizin Rostock in Gilsdorf bei Rostock. Das heißt, das ist auch zum Teil ein schon sehr altes Klinikgelände. Vielleicht als Abschlussfrage, die ein bisschen über das eigentliche Studienthema hinausgeht, aber vielleicht haben Sie sich damit ja auch beschäftigen dürfen im Rahmen jetzt auch der Studie. Wie hat sich eigentlich die Medizin vom DDR-Unrechtsstaat einbinden lassen, gerade wenn es darum ging, so Themen wie Zersetzung, die ja auch tatsächlich auf die Erschütterung der Persönlichkeit abzielten? Inwieweit waren diese Mediziner in der DDR auch Helfer des Regimes?
Auch das ist eine spannende Frage. Da bin ich eigentlich nicht der Richtige und berufen, um dazu Antwort zu geben. Aber ein Kollege und Freund, Professor Eckhard Kumbier, der hier in Rostock die Geschichte der Medizin vertritt, aber eben auch Professor Bernhard Strauß, der auch in diesem Projekt Kooperationspartner ist, haben sich intensiv sowohl mit der Rolle der Medizin, der Psychiatrie und der Psychologie in der DDR beschäftigt. Und auch da kann man sagen, gibt es im Grunde ein breites Spektrum von tatsächlich sich missbrauchen und funktionalisieren lassen, bis auch zu klarem Widerstand, der vielleicht nicht so klar und offen als solcher dargestellt wurde, der aber zumindest auf der Handlungsebene diese Effekte hatte.
Lieber Herr Professor Dr. Spitzer, ich danke Ihnen sehr für 60 spannende Minuten im 60. Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe mich sehr gefreut, heute bei Ihnen in der Klinik Rostock zu Gast sein zu dürfen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.